Der heutige Sonntag hat ja im Kirchenjahr den Namen Rogate. Und Rogate heißt, so haben wir es ja schon gehört, Bete. Und die Frage ist, warum muss man eigentlich aufgefordert werden zu beten? In allen Religionen oder in den meisten Religionen ist es so, dass Menschen zu Gott beten, zu einem Gott beten, weil sie sich irgendetwas wünschen, weil sie etwas erbitten. Aber so haben wir es ja auch schon am Anfang gehört, es gibt immer wieder Situationen, wo selbst der überzeugteste Heide anfängt zu beten. Denn immer, wenn wir in so eine Stresssituation, in eine Notsituation hineinkommen, suchen wir etwas, was uns Halt gibt. Suchen wir etwas, was uns irgendwie vielleicht rettet. Und ja, mancher hat mir dann auch schon gebeichtet, eben als Nichtgläubiger, dass er dann gebetet hat, weil ja, man irgendwie einen Halt braucht. Beten ist etwas, was auch in allen, sag mal, Religionen, in allen Kulturen so bekannt ist, als Ausdruck eines spirituellen Lebens. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und wir tun das anhand des ersten Timotheusbriefes. Da heraus haben wir gerade die Lesung gehört. Und der erste Timotheusbrief beschäftigt sich eben mit dem geistlichen Leben. Er beschreibt unterschiedliche Dinge. Paulus beschreibt dort unterschiedliche Dinge, die zum geistlichen, zu einem spirituellen Leben dann auch dazugehören. Und er tut dies auf einem Hintergrund, weil er, und so haben wir es ja dann auch gehört in der Lesung, weil er mitbekommen hat, dass Menschen aus dem Glauben etwas machen, was dem Glauben oder was dem christlichen Glauben nicht gemäß ist. Er sagte, am Ende der Zeiten tauchen da Leute auf, die sagen euch, das macht und das lasst, hört auf zu heiraten und auch beim Essen enthaltet euch, dies dürft ihr essen, das dürft ihr nicht essen. Und da stellt sich der Apostel Paulus auch entgegen und sagt, das ist alles Quatsch. Die Frage ist, wie kommt man da drauf? Wie kommt man darauf, dass ich dann sage, okay, eine solche Verhaltensweise ist okay und sich so zu verhalten ist eben nicht okay. Es gibt Leute, die behaupten dann, sie hätten es vom lieben Gott selber empfangen und da muss man immer vorsichtig sein. Also wenn man nicht den Mut hat, mit seiner eigenen Existenz hinter dem zu stehen, was man sagt, dann braucht man eigentlich demjenigen gar nicht zuhören. Also wer immer den lieben Gott bemühen muss, um seine eigenen Argumente zu verstärken, der ist mit Vorsicht zu genießen. Aber diese Menschen sind eben aufgetreten und die Frage ist, woher kommt das? Das kommt eben sehr oft ganz menschlich da heraus, dass wir einfach unterschiedliche Menschen sind. Das ist nun keine Überraschung. Das weiß eigentlich jeder. Aber sich darauf einzulassen, ist ja immer wieder auch eine Herausforderung. Ich finde euer Projekt, was ihr macht, ich finde es ja großartig. Ich kriege das ja immer donnerstags hier mit, auch wenn ihr dann am Üben seid. Und also ich bin immer hin und weg, also wenn ich euch vietnamesisch singen höre, auch heute Morgen. Ich verstehe nichts. Wisst ihr, was ihr singt? Ich denke mal ja. Warum macht man sowas? Man macht sowas, jetzt speziell bei eurem Projekt, weil es auch um die vietnamesischen Vertragsarbeiter geht, die eine eigene Geschichte auch ja im Osten unseres Landes haben und hatten. Und dadurch, ihr versucht ja mit diesem Projekt auch dadurch wieder etwas ins Bewusstsein zu rufen, aber auch zusammenzubringen. Weil das ist eben ja sehr oft das, was passiert, dass wenn Menschen aus unterschiedlichen, und das muss jetzt gar nicht eine Ländergrenze sein, aus unterschiedlichen Kulturen kommen, sie einander nicht verstehen. Und das fängt dann beim Essen an, dass man sagt, das isst du? Das ist doch gar nicht genießbar. Und auf der anderen Seite wird dann auch gesagt, also das, was ihr da in euch reinzwängt, das ist in unserer Kultur irgendwie unrein. Das isst man nicht. Kennt ihr ja bestimmt alle. Und das ist ja eine Geschichte jetzt, wenn es um das Essen geht. Es gibt ja viele andere Bereiche, wo wir dann einfach sagen, nee, deine Art und Weise, das Leben zu verstehen, das ist für mich irgendwie fremd. Und dann sind wir eben sehr oft dabei und sagen, und so wie du das machst, ist es eben verkehrt. Weil wir oft nicht den Mut haben, da unseren Horizont auch weiten zu lassen, einfach mal die andere Welt kennenzulernen. Und das finde ich so das Großartige an diesem Projekt, dass ihr da auch Grenzüberschreiter seid und natürlich auch dazulernt, sich euer Horizont weitet. Damals war es wohl so, im Umfeld des Timotheus, dass man diesen Mut, diese Kraft nicht hatte, diese Grenzen zu übertreten oder zu überschreiten und den Horizont zu weiten. Und man fing eben damit an und es traten eben Leute auf, die gesagt haben, pass auf, so müsst ihr leben, was die anderen machen. So müsst ihr leben und wenn ihr das macht, ist das gut und wenn ihr euch dessen enthaltet, ist es noch besser und haben das als Glauben verkauft. Und als der Apostel Paulus das mitgekriegt hat, Timotheus war ja sein junger Freund, als er das mitbekommen hat, hat er ihm diesen Brief geschrieben und hat gesagt, nee, da läuft etwas in die falsche Richtung. Wenn Menschen so auftreten, dann haben sie von der Wahrheit nichts verstanden. Am Anfang lesen wir, das haben wir gerade auch nicht gehört, aber am Anfang lesen wir im ersten Timotheusbrief die Hauptsumme aller Unterweisungen. Wichtig jetzt auch für alle Pädagogen. Aber auch für die, die eben anweisen, unterweisen. Die Hauptsumme aller Unterweisungen ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und einem ungeheuchelten Glauben. Das ist die Hauptsumme aller Unterweisung, aller Lehre. Und wer nicht in diesem Geist und Sinn auftritt, der darf nicht im Namen Jesu Christi auftreten. Der darf im Endeffekt nicht in der Kirche auftreten. Das ist die Hauptsumme aller Unterweisung. Nicht, also du musst so sein, du musst das. Ich finde es ja immer wieder interessant, wenn Leute zum ersten Mal hier dann hinkommen in den Gottesdienst und sich vorher ankündigen. Was ist immer eine Frage, die fast jeder hat? Ach, Helge. Das würdest du vielleicht fragen.
Wie muss ich mich verhalten?
Ja, es geht in die Richtung, aber nicht ganz. Wer was? Genau. Das ist immer die Frage, was muss ich eigentlich anziehen? Also ich will ja nicht hier unangenehm auffallen. Wie muss ich eigentlich mich anziehen, um hier dann ankommen zu können und die Leute nicht irgendwie die Nase rümpfen? Was sag ich? Meine Frau hat mich heute Morgen gefragt, warum ich denn heute so hübsch bin, also mit Schwarz und Weiß und so. Als ich euch dann gesehen habe, wusste ich, warum ich heute Morgen instinktiv da... Also ich wollte euch nur zeigen, ihr seid perfekt angezogen. Nein, es ist egal, sag ich. Du kannst kommen, wie du bist. Du kannst kommen, wie dein Kleiderschrank es hergibt. Wir hatte vor zwei Wochen ein Bewerbungsgespräch für eine Praktikumsstelle hier. Da kam ein junger Mann und er erzählte mir, er hat sich extra für dieses Bewerbungsgespräch nochmal einen Anzug gekauft. Och, ich sag, Junge, hättest du doch mal gefragt. Ich meine, Anzug zu haben ist gut, also ist, aber hättest du doch mal gefragt. Das, was das Miteinander ausmacht, unter uns Menschen, aber auch eben in das, was wir Kirche nennen, ist eben nicht, man muss sich so oder so verhalten. Und immer, wo das in den Vordergrund gerückt wird, entdeckt man nur, dass dort Menschen sind, die ihren Horizont nicht geweitet bekommen. Und das ist das, was der Apostel Paulus will. Und er sagt eben, die Hauptsumme aller Unterweisung ist eben nicht, tu dies und lass jenes, sondern ist die Liebe aus reinem Herzen und ein ungeheuchelter Glaube. Und ungeheuchelt heißt ja dann, naja, das machen wir ja oft mit der Kleidung, dass wir uns da irgendwie so ein bisschen aufpimpen, um das, was auch zu uns gehört, irgendwie zu überdecken. Das ist auch in Ordnung, kann man ja machen. Aber wenn das dazu führt, dass unser Miteinander in dieser Welt dann nur noch so aussieht, dass ich all meine Schwächen immer irgendwie kaschieren muss und gar nicht mehr sagen kann, ja, ich habe auch ein Problem, ich habe auch meine Sorgen und, dann ist das eine Heuchelei, wo der Apostel Paulus auch sagt, das ist etwas, woran man auch merken kann, dass das dem Geist und Sinn dessen, was Kirche ist und meint, nicht entspricht. Und von daher sah er sich genötigt, dieser Timotheus und der Gemeinde dort zu schreiben, um die Leute zu warnen vor dem, was die, ich sag mal, nicht die Wahrheit des weiten Horizonts haben, in der Gemeinde dann verbreiten und somit nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das Leben der anderen beschränken und eingrenzen. Und dagegen wehrt er sich. Das ist ihm wichtig, sich damit auch auseinanderzusetzen. Und was für ihn dann eben ein Punkt ist, und das kommt auch immer wieder im ersten Timotheusbrief vor, ist das Gebet. Das Gebet ist in diesem Zusammenhang etwas, was ihm wichtig ist. Und jetzt ist ja die Frage, was Beten auch ist. Ich hatte ja erwähnt, dass oft Menschen auch beten, die mit dem Glauben nichts am Hut haben, weil sie in eine Notsituation hineinkommen und dann hoffen, dass da jemand ist, der sie eben irgendwie rausrupft. Gebet ist für uns sehr oft, dass wir eben vermeinen durch ein Gebet und wenn es dann auch ernstlich und intensiv getätigt wird, wir den lieben Gott bewegen können. Ich werde zum Beispiel immer wieder auch angesprochen und darum gebeten. Leider wird mir kein Geld dafür geboten, sonst würde ich vielleicht nochmal darüber nachdenken. Aber sagen, bete doch mal für gutes Wetter jetzt am Wochenende, weil wir wollen da feiern und draußen und so weiter und so weiter. Ich werde auch immer von verzweifelten Fußballfans mal darum gebeten, ein Gebet zum Himmel zu schicken. Und überlege auch, es juckt mir manchmal schon in den Fingern dafür zu beten, dass nun Dortmund doch noch deutscher Meister wird. Aber das ist nicht das, was Gebet meint. Also Gebet ist ja nicht, und deswegen sage ich auch immer, du, für Wetter, für Fußball und all diese Geschichten bete ich nicht. Das überlasse ich dem lieben Gott, weil der weiß das besser. Aber beten meint eben nicht, ich versuche den lieben Gott irgendwie zu bewegen, dieses oder jenes für mich zu tun. Weil was wäre das Ergebnis dann von Gebet? Das Ergebnis wäre, dass mein Horizont eben nicht geweitet wird, sondern ich am Ende ja bei mir bleibe. Weil es geht wieder um meine Wünsche, um meine Vorlieben, um meinen Wettergeschmack und. Und von daher bleibt bei so einem Gebet am Ende der Horizont eng, weil es ja dabei nur um mich geht. Und das ist genau, was spirituelles Leben ja nicht will, dass wir am Ende in unserem Horizont uns mehr und mehr auch noch einmauern, sondern spirituelles Leben meint und weiß, da ist eine Weite vorhanden, in die du in deinem Leben mehr und mehr hineinwachsen, dich hineinentwickeln kannst und darfst. Und darum geht es dann beim Gebet. Und da sagt eben der Apostel Paulus, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Ich muss noch mal überlegen, was bei Bayern München gut ist, aber Manne, vielleicht können wir das mal zusammen machen, du kannst mir das vielleicht... Also die Aussage, die Apostel Paulus macht hier, ist alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und die Frage ist, stimmt das? Wie kommt man darauf? Weil wir sind ja eigentlich Menschen, die immer einteilen und sagen, so ist es gut und so ist es nicht so gut. Das ist schön und das finden wir nicht so schön. Und Grundlage für unsere Entscheidung ist natürlich immer unsere eigene Einstellung, unser eigener Geschmack. Und hier kommt Paulus daher und sagt, weißt du, wenn du von dieser Erkenntnis der Wahrheit kommst, die dich in die Weite führen will, dann ist die erste Erkenntnis, die du bekommst, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wirklich alles. Und da muss man erstmal auch hinkommen, diese Erkenntnis zu gewinnen, weil, wie gesagt, wir in unserem beschränkten Horizont teilen dann immer ein und sagen, naja, das gefällt mir nicht, das schmeckt mir nicht, das klingt in meinen Ohren irgendwie ein bisschen schwierig und komisch und deswegen ist das nichts. Wo führt sowas hin? Okay, wenn es nicht so dramatisch wird, dann sagen wir, okay, zu diesem Konzert gehe ich nicht, in dem Restaurant gehe ich nicht essen, da kann man mitleben. Aber wisst ihr, es ist ja oft so, dass aus dieser Haltung heraus eben auch eine Verneinung kommt, die den anderen bekämpft. Weil ich ja weiß, wie es richtig ist und wie es zu sein hat. Und dann fängt man an, den anderen und die anderen zu bekämpfen. Und wie oft haben wir das in der Geschichte unseres Menschseins erlebt, dass wir den anderen, weil er anders ist, bekämpfen. Darum brauchen wir solche Projekte auch. Ob jetzt im musikalischen Bereich oder woanders, die uns mitnehmen, Grenzen zu überwinden, um zu entdecken, was in dem anderen auch wirklich an Gutem lebt. Und sobald ich es kennenlerne, entdecke ich, ja, es ist vielleicht nicht auf den ersten Blick meins, aber es ist gut. Ich weiß nicht, ob ihr das Phänomen kennt. Mir begegnet das immer wieder. Da sieht man einen Menschen und denkt sich, oh, der sieht aber interessant aus. Kennt ihr das? So nach dem eigenen Schönheitsideal, dass man sagt, oh, der liebe Gott, vielleicht ein bisschen früh aufgehört mit, oder ein bisschen viel. Kennt ihr das? Wir haben dann so eine Wahrnehmung, dass wir sagen, finden wir schön diesen Menschen oder finden wir nicht schön? Ich mache immer wieder die Erfahrung, sobald ich Menschen kennenlerne, werden sie eigentlich von Begegnung zu Begegnung schöner. Habt ihr schon mal entdeckt? Dann nach einem Jahr denkt ihr, sag mal, was hatte ich denn damals auf den Augen, dass ich den irgendwie fand? Also wie wir die Dinge einschätzen, hat etwas mit zu tun, ob wir uns wagen, in Beziehung hineinzutreten. Und das ist das, was Gebet auch meint. Gebet will uns eben herausholen aus diesem eigenen engen Horizont, der am Ende sagt, es geht um mich und um nichts anderes. Das, was ich denke, das, was ich fühle, das, was ich schmecke, das, was ich sehe, das ist Maß aller Dinge. Und dann klopft eben der liebe Gott an und sagt, guck doch mal, ob du da vielleicht auf einem Trampelpfad bist. Guck doch mal, ob in dein Leben nicht auch noch ein bisschen Horizontweiterung hineinkommen kann. Und darum betet man. Nicht, um den lieben Gott zu sagen, mach dies, tu jenes, schenk das und so weiter und so weiter. Nein, in dieser Beziehung zu dem Größeren in dieser Welt entdecke ich, dass mit mir etwas passiert. Durch das Gebet soll nicht Gott bewegt werden, sondern im Gebet will mich etwas bewegen. Und das ist das, was spirituelles Leben dann auch ausmacht. Deswegen, wenn Gebet nur darin besteht, dass ich sage, lieber Gott, du weißt nächste Woche das und das und dann und den und denk an die und dann kommt kein Blitz aus dem Himmel. Aber das, was Gebet eigentlich meint und will, ist eben, passiert eben an dieser Stelle nicht. Und das, was beim Beten passiert ist, wenn man nicht einfach so drauf losplappert, ist das allererste ist, dass man anfängt, nochmal nachzudenken. Auch über das Leben nachzudenken. Nicht nur von der eigenen Warte aus, sondern auch von einer anderen Warte aus. Über das Leben und die Einstellung, die man zum Leben hat, nochmal nachzudenken. Das ist das, was Gebet auch ausmacht. Das ist das, was spirituelles Leben dann auch ausmacht, dass man nochmal anfängt nachzudenken. Und es ist ja oft so, dass wir in dem, was im Leben schief läuft, die Ursache dafür ist, dass wir einfach nur gedankenlos sind. Dass wir eben nicht den Dingen irgendwie auf den Grund gehen, sondern einfach es so machen, weil wir es irgendwie immer schon so gemacht haben. Wir leben gerade in einer Zeit, wo wir merken, so können wir nicht weitermachen. Wir müssen über das Leben nochmal nachdenken, wie wir auch vielleicht mit der Schöpfung in Zukunft umgehen wollen. Wenn wir einfach sagen, naja, wir machen so wie immer, dann werden wir merken, das ist etwas, was uns in einen Abgrund führen wird. Deswegen ist der erste Punkt beim Beten auch dieses Nachdenken. Denken, aus dieser Gedankenlosigkeit herauszukommen, um dann, und das ist der zweite Punkt, in so eine Beziehung hineinzutreten. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Er ist und er bleibt ein Beziehungswesen. Und da können wir im Endeffekt ihn versuchen zu entwickeln, wie wir wollen und auch Techniken dazu gewinnen, erfinden, die uns nochmal ganz andere Möglichkeiten bieten. Aber der Mensch wird mit seinem Smartphone am Ende nicht glücklich werden. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Nicht, dass das Smartphone schlecht wäre. Also es geht immer darum, wie man mit den Werkzeugen umgeht. Letzte Woche hatten wir es ja mit ChatGPT. Nicht, dass das einfach schlecht wäre. Die Frage ist nur, entdecken wir auch einen Weg, damit umzugehen, damit das, was für uns wesentlich ist als Menschen, auch bestehen bleibt. Und wir sind Beziehungswesen. Wenn wir aufhören, Beziehung zu leben, dann hören wir auf, Mensch zu sein. Und das ist eben auch das, was im Gebet passiert, dass ich nicht nur anfange nachzudenken, sondern auch Beziehung dann wage, auch zu etwas, was größer ist, als ich selbst es bin. Und von daher gehört zu einem spirituellen Leben dazu, dass ich eben aus dieser Selbstverständlichkeit herauskomme und neu Beziehung dann auch wage. Denn das ist das, was am Ende dann auch entscheidend ist. Das Leben ist nicht einfach selbstverständlich, sondern es will von uns immer wieder ergriffen werden. Der Apostel Paulus sagt seinem jungen Schüler Timotheus, denk dran, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Es begegnet dir nichts, was schlecht ist. Die entscheidende Frage ist, wie du damit umgehst, wie du es in deine Hand nimmst. Darum geht es. Und beten, da gibt es ja so viel zu sagen, ist aber genau eben diese Bewegung, die uns den Horizont weiten will, damit wir ins Nachdenken kommen, um Beziehung zu wagen, um eben nicht in dieser Selbstverständlichkeit zu leben, die am Ende nur davon gespeist ist, was mein eigener Horizont ist und was meinen eigenen Horizont auch ausmacht. Und von daher ist immer wieder neu auch wichtig, größere Beziehungen zu wagen. Von daher ist es immer wieder neu auch wichtig, den eigenen Standpunkt zu hinterfragen. Dazu ist es immer wieder, und darum ist es auch immer wieder neu wichtig, die Augen geöffnet zu bekommen und am Ende immer sagen zu können, meine Güte, bist du schön. Auf den ersten Blick habe ich es nicht erkannt, aber das lag an mir, nicht an dir. Aber jetzt, wo ich Beziehungen wage, wo mein Horizont geweitet wird, kann ich eigentlich nur sagen, super, wie du bist, super, dass du da bist und wie schön dich Gott gemacht hat. Man könnte einfach nur in die Hände klatschen. Und darum sollen wir beten, damit sich so unser Horizont weitet. Amen.